Ja, ihr Lieben, es ist schön, dass so viele ausgeharrt haben und sogar ein paar noch dazugekommen sind. Wenn wir uns jetzt von Gottes Wort her mit diesem wichtigen Thema beschäftigen, ja, dem geistlichen Gemeindebau und den Mitarbeitern an diesem Gemeindebau. Dieser Vortrag schließt an das, was wir gestern Abend hören durften. Ich hoffe, die meisten hatten die Gelegenheit, das gestern Abend auch zu hören. Wir haben uns ja gestern erinnert an diese besondere Berufung und Stellung der Gemeinde Gottes im Heilsplan, in den Ratschlüssen Gottes. Dass die Gemeinde, ja, letztlich die Frucht des vollkommenen Erlösungswerkes unseres Herrn ist. Seiner Herabkunft auf die Erde, von der Jungfrau geboren, wahrer Mensch und wahrer Gott, seines Dienstes auf der Erde in Gerechtigkeit und Heiligkeit, seines Sühnopfers am Kreuz, seines Todes und seiner Auferstehung, seiner Himmelfahrt, seiner Verherrlichung zur Rechten Gottes und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Alles das sind die Taten des Herrn Jesus Christus, die das Fundament für die Gemeinde des lebendigen Gottes gelegt haben als einer eigenständigen Heilskörperschaft. Unterschieden von Israel, unterschieden vom tausendjährigen Reich, in der Heilszeit der Gnade hat Gott herausgerufen, Auserwählte aus Juden und Heiden, die Ekklesia, die herausgerufene Versammlung derer, die wahrhaft auf den Ruf zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gehört haben und die wiedergeboren wurden aus dem Geist. Wir haben uns erinnert, die Gemeinde entsteht im Grund durch das Wirken des Geistes und sie wird auch durch das Wirken des Geistes vergrößert, nicht durch Menschenwirken. Das, was uns in die Gemeinde einfügt, ist keine Gemeindemitgliedschaft, kein Lippenbekenntnis, sondern es ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, die biblische Taufe mit dem Heiligen Geist, die bei der Wiedergeburt geschieht und die uns in den Leib des Christus einfügt. Das hatten wir gestern miteinander gesehen aus dem Wort Gottes, hatten auch die drei grundlegenden Berufungen der Gemeinde Gottes gesehen, nämlich ein heiliges Priestertum und zugleich ein heiliger Tempel, Ort der Anbetung, Ort der heilige Ort, in dem der lebendige Gott wohnt auf Erden. Das ist die herrlichste Berufung der Gemeinde, priesterlichen Dienst zu leisten in Anbetung, in Lob und Dank dem lebendigen Gott. Die höchste Berufung, das ist die Willow Krieg und Co. verleugnen und zerstören mit ihrer Verweltlichung der Gemeinde, mit ihrem Rock- und Pop-Theater. Dann haben wir gesehen, dass eine weitere Berufung der Gemeinde und eine Aufgabe der Gemeinde ist und ein Vorrecht der Gemeinde, Braut des Christus zu sein. Die keusche, geheiligte Braut des Christus, die Frau des Lammes, die Gehilfin, die sich der Herr Jesus erworben hat durch sein kostbares Blut. Und auch das spricht zu uns von ganzer Hingabe und Liebe an den Herrn Jesus, davon, dass wir hier auf der Erde heilig leben, keusch leben, unbefleckt von der Welt, dass wir mit ganzem Herzen dem Herrn Jesus anhängen und nicht uns von dieser Welt korrumpieren und ablenken lassen. Und das Dritte, was wir gesehen haben, die Gemeinde ist der Leib des Christus. Der Herr Jesus Christus ist das verherrlichte Haupt im Himmel und der Leib ist dazu da, dass er jeden Impuls des Hauptes präzise und richtig umsetzt auf der Erde. Wir haben das gesehen, dass hier ein Gedanke ist, langt das Mikrofon an, der kommt von dem Haupt und da müssen so ungefähr vielleicht 100, 200 Muskeln und Nerven mitspielen, zusammenspielen, damit dieser Befehl umgesetzt werden kann. Und genauso ist es auch bei dem Leib des Christus. Der Herr gibt einen Befehl und aktiviert so und so viele Glieder seines Leibes, diesen Befehl in die Praxis umzusetzen. Und wenn wir in Abhängigkeit von dem Herrn leben, ausgerichtet auf ihn, dann sind wir in der Lage, die Impulse und Befehle des Hauptes zu empfangen und umzusetzen. Und was passiert, wenn die Muskeln nicht reagieren auf den Impuls des Hauptes, dann ist der Mensch grundlegend und schwer krank. Ja? Dann kann er nicht normal leben. Also das sind diese Dinge, die wir gestern mit Gottes Hilfe betrachtet haben. Heute soll es um dieses wunderbare Werk der Auferbauung der Gemeinde gehen. Wer baut die Gemeinde auf? Die Mitarbeiter? Hoffentlich sagt da jeder nein. Gott bewahre. Unser Herr Jesus Christus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Ist das nicht herrlich? Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich die Bauleute umsonst. Oh, das wird einmal offenbar werden, wie wahr dieses Wort ist und wie viele Bemühungen, die in den Augen der Menschen groß und herrlich waren, letztlich unter diesem Wort stehen. Die Bauleute haben sich umsonst bemüht, weil sie ohne den Herrn, am Herrn vorbei, mit menschlichen Mitteln, ohne seine Ordnungen und Befehle zu gehorchen, gebaut haben. Davor sollten wir uns fürchten. Was nutzt es uns, wenn der Herr Jesus uns bei der Stunde der Rechenschaftslegung einmal sagen muss, du hast viel getan, aber nicht meinen Willen. Du hast viele Aktivitäten gehabt, aber du hast nicht geistlich gehandelt, so wie ich es eigentlich gewollt hätte. Du hast viel bewegt, aber keine Frucht gewirkt. Das wäre doch schrecklich. Aber genauso eine Stunde gibt es für uns, und das möchte ich mit uns einmal lesen, 1. Korinther 3, wir kennen das alle, ab Vers 9. Da lesen wir, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Also nicht die Selbstarbeiter, sondern die Mitarbeiter. Die, von denen Gott sich herablässt, sie zu gebrauchen bei diesem herrlichen Werk des Gemeindebaus, das eigentlich sein Werk ist, nicht unser Werk. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also das spricht hier von der Verantwortung der Menschen, die Gott beim Bau der Gemeinde gebraucht. Es ist ein Vorrecht, Gott zu dienen beim Aufbau der Gemeinde. Es ist etwas Schönes. Nicht, dass uns das entmutigt. Aber es ist doch eine Verantwortung. Gott möchte, dass wir nicht uns selbst einbringen. So wird das Neudeutsch heute gesagt. Ja? Ich bringe mich ein in die Gemeinde. Was habe ich denn für Gaben? Lass mich mal einen Test machen und ankreuzen. Oh, und jetzt will ich das doch auch ausleben. Ja? Das ist nicht biblisch, ihr Lieben. Wir sollen nicht uns einbringen in die Gemeinde, sonst wird sie zerstört. Sondern wir sollen das einbringen, was Gott uns gibt. Was der Herr durch uns wirken will. Sage ich das jetzt einfach nur so? Lesen wir mal 1. Petrus 4. Ich denke, da steht es. Genau so geschrieben. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Ein grundlegendes, wichtiges Wort. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wohlgemerkt, dient einander ein jeder mit der Gnadengabe. Und wir wollen hier unterscheiden, eine Gnadengabe ist eine übernatürliche Befähigung, die Gottes Geist uns gibt. Eine Gnadengabe ist nicht dasselbe wie eine natürliche Gabe. Heute in der Gemeinde kann es sein, dass jemand sagt, oh, der Bruder XY, der ist doch Vorstandsvorsitzender von der Bauunternehmung bei uns am Ort, der ist doch ideal geeignet zu leiten. Der kann doch Reden halten, der weiß, wie man Mitarbeiter dirigiert, der ist doch der richtige Älteste. Und genau das will Gott nicht. Ja? Gott will vielleicht, dass der Bruder XY hinten in der Bank sitzt und dass sein letzter Bauhilfsarbeiter Ältester in der Gemeinde ist. Warum? Weil er eine Gnadengabe empfangen hat dazu. Und eine Gnadengabe hat nichts mit einer natürlichen Gabe zu tun. Das ist das, was in der Gemeinde heute immer verwechselt wird. Wisst ihr, es ist eine Sache, dass wir eine natürliche Rednergabe haben. Das kann Gott gebrauchen, wenn es geheiligt wird. Aber eine natürliche Rednergabe befähigt mich nicht, das Wort Gottes zu verkündigen. Sondern das geschieht nur, wenn Gott eine Gnadengabe zur Wortverkündigung schenkt. Und das ist etwas anderes. Es gab manche gesegnete Werkzeuge des Herrn, die waren im natürlichen Leben, haben die gestottert und konnten keinen Satz normal richtig rausbringen. Aber wenn sie auf die Kanzel standen und das Wort Gottes öffneten, dann floss es wie in Strömen. Und sie konnten predigen, und dann haben sie Amen gesagt, sind runtergegangen und haben sie wieder gestottert und waren ungelenk. Das ist Gnadengabe, ja, im Gegensatz zu natürlicher Begabung. Und alle Rhetorik und alle blendende Redekunst dieser Welt kann eine Gnadengabe nicht ersetzen. Das ist das Leid vieler heutiger Prediger, die zwar ein Diplom haben, vielleicht sogar studiert sind und Doktor der Theologie sind, aber sie haben keine Gnadengabe, keine Berufung und deswegen liegt auch kein Segen auf ihrem Dienst. Da ist Gott ganz eigen. Er lässt sich nicht von den Menschen überreden, sondern er legt fest, wen er in der Gemeinde wie benutzen will. Und wenn wir als Menschen uns nicht dran halten, dann ist es zu unserem eigenen äußersten Schaden. Das ist eine ganz grundlegende Sache. Ein jeder diene. Wir können auch die natürlichen Gaben einsetzen, wenn sie geheiligt sind, wenn sie durch den Tod Christi gegangen sind und Gott es gefällt, sie einzusetzen. Aber entscheidend sind die Gnadengaben, die geistlichen Gaben. Und jeder diene mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ist es nicht herrlich? Hier sieht der Apostel Petrus diese Herrlichkeit dieses Dienstes. Sie besteht darin, dass Gott in allem geehrt wird. Ihr Lieben, wie viel Dienst geschieht heute, wo der Mensch geehrt werden will? Wo er vorne steht und es genießt, dass die Leute ihm vielleicht sogar applaudieren. Das ist übrigens auch ein fleischliches Übel. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch schon angekommen ist. Die Leute klatschen wie bei der Zirkusvorführung, wenn jemand einen geistlichen Dienst tut. Das ist pervers. Das ist etwas Schlimmes. Da wird dem Menschen Ehre gegeben, statt dem lebendigen Gott. Der Geist Gottes weicht bei so etwas. Ganz klarer Fall. Ja? Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, dann verlässt Christus die Szene. Und deswegen müssen wir aufpassen. Unser Ziel muss sein, dass durch meinen Beitrag, wie gering er auch sein mag, Gott geehrt wird in Christus. Dass der Herr zu seinem Ziel kommt. Nicht, dass ich zu meinen Karrierezielen komme. Ich habe mir vorgenommen, ich werde hier noch Vorsteher, Schatzmeister oder Prediger. Ja? Das ist grauenvoll, wenn man sich so etwas vornimmt. Ja? Das ist gefährlich. Wir wollen sagen, Herr Jesus, ich will mich dir ganz zur Verfügung stellen. Lass mich dir dienen mit den Gaben, die du mir gegeben hast. Und wenn es die Gabe ist, den Hof zu fegen. Und lass mich es zu deiner Ehre tun, damit deine Gemeinde erbaut wird. Nicht damit ich etwas davon habe. Nicht damit ich eingebracht werde. Sondern damit ich in den Tod komme, und damit du verherrlicht wirst. Und das hängt miteinander zusammen. Wenn unser Eigenleben nicht in den Tod kommt, wird Christus auch nicht durch uns verherrlicht. Das sind so Zusammenhänge, die werden heute kaum noch irgendwo verkündigt. Die sind aber heute genauso wahr wie vor 2000 Jahren. Das sind Grundsätze der Mitarbeiterschaft. Ich denke, wir müssen sie uns immer wieder neu aus dem Wort Gottes vor Augen führen. Der Herr baut die Gemeinde. Er gebraucht die Menschen, die ihm ergeben sind, so wie es ihm gefällt. Er führt sie nicht von Höhen zu Höhen, von einer tollen Karriere zur anderen, sondern er führt sie im Regelfall von Tiefen zu Tiefen, durch Anfechtungen, durch Prüfungen, durch Schwierigkeiten. Ja, es hat mal einer gesagt, es gibt da im Reich Gottes nicht die Hochschule, sondern die Tiefschule ist das Entscheidende. Ja? Und das sind auch so Wahrheiten, die hört man heute auch fast nicht mehr. Aber sie bleiben trotzdem wahr. Also, es geht um die Verherrlichung Gottes. Es geht darum, dass wirklich die Gemeinde erbaut wird und dass ich zurückstehe. Und wenn wir diese Gesinnung haben, dann sind wir befähigt, Mitarbeiter zu sein im Bau der Gemeinde. Das tiefste Fundament ist, dass wir wiedergeboren sind und auch damit, dass wir die Gnade Gottes als das Überwältigende, die Grundtatsache unseres Lebens erfahren haben. Dass nicht der Mensch sich selbst verwirklicht und sich selbst um sich dreht, sondern dass wir uns um Gott und um Christus drehen, in dem Bewusstsein, ich bin total verloren in mir selber, aber Christus hat mich erlöst und er hat mich zu einem Kind Gottes gemacht und nun darf ich ihm dienen. Es gibt einen gesetzlichen Dienst, den Dienst eines mürrischen Knechtes, der wartet, dass ihm der Lohn pünktlich ausbezahlt wird, und es gibt einen Dienst aus Liebe, den Dienst des Sklaven, der sagt, ich liebe meinen Herrn, Altes Testament, und ich will bei ihm bleiben und ich will ihm dienen auf Ewigkeit. Ja? Und das ist der Dienst, die Gesinnung, die wir haben sollten. Und dann kann der Herr mit uns Gemeinde bauen. Wie geschieht dieser Gemeindebau? Da finden wir eine sehr, sehr schöne Aussage im Epheserbrief, im 4. Kapitel. Unser Bruder hat sie schon zum Teil mit uns gelesen. Epheser 4. Vers 11. Und er, nämlich Christus, der verherrlichte Christus im Himmel, er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis oder auch Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist ein wunderbarer Text. Das ist einer der grundlegenden Texte, die wir haben in der Bibel, die dieses Werk beschreibt, dieses Werk Gottes, dass dieser geistliche Leib, dieser geistliche Organismus, dieses Wunderwerk, die Gemeinde, geistlich wächst und auferbaut wird. Aufbau, das können wir auch vom Leib sagen. Ja, das geschieht manchmal in Kuren. Wenn zum Beispiel jemand magersüchtig ist oder Muskelschwund hat, dann muss er wieder aufgebaut werden. Das geschieht durch gute Ernährung und Übung. Also der Leib kann aufgebaut werden. Und das ist ein Bild, das hier gebraucht wird. Und zu dieser Auferbauung, dieses Werk tut das Haupt selbst. Das Entscheidende tut der Herr, nicht wir. Das ist eine der ganz grundlegenden Einsichten, die wir haben sollen. Nicht wir sind es, die auferbauen. Der Herr Jesus baut auf. Und er gebraucht denjenigen, der sich in der rechten, im rechten Gehorsam, in der rechten Hingabe von ihm gebrauchen lässt. Er hat gegeben, Apostel und Propheten, das waren die Dienste der Grundlegung, wir haben das schon gesehen, ihren Dienst haben wir heute im Neuen Testament beständig vor uns und gebrauchen ihn. Und dann Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das sind die grundlegenden Dienste, durch die eine Gemeinde geistlich wächst. Es ist klar, der Evangelist sorgt dafür, dass neue Menschen hinzukommen zu dem Leib. Und es ist auch immer eine Sache, eine Gemeinde ist nicht gesund, wenn sie nur in sich selber erhalten bleibt und vielleicht durch Kinder, die hineingeboren werden, wächst, sondern eine Gemeinde sollte immer bestrebt sein, das Evangelium Außenstehenden zu bezeugen und zu wachsen durch Bekehrung. Das können wir nicht erzwingen, schon gar nicht durch weltliche Tricks und Methoden, sondern das können wir nur erbeten, dass der Heilige Geist wirkt durch uns, und das Wort bestätigt und Menschen zum Glauben kommen. Das muss aber unser Ziel sein. Und die Evangelisten sind besonders begabte Brüder, die Gott gebraucht, aber er gebraucht uns alle im Zeugnis des Evangeliums. Nicht jeder ist ein Evangelist, ist auch nicht jeder ein Missionar, aber jeder ist ein Zeuge Jesu Christi, jeder wahre Gläubige. Und wir dürfen Gott bitten, Herr, gib mir in meinem Wirkungskreis, in meinem Lebensumfeld Menschen, denen ich das Evangelium bezeugen kann, durch mein Leben und durch meine Worte. Ja? Und das kann Gott segnen und gebrauchen, dass die Gemeinde wächst. Aber es ist immer falsch, wenn da nur ein zahlenmäßiges Wachstum von lauter Jungbekehrten ist. Das ist nie nach den Gedanken Gottes. Das ist heute oft das Konzept, hol sie alle herzu und dann halt sie mit verschiedenen christlichen Unterhaltungsprogrammen immer in Action, immer in Atem, dass sie bloß nicht drüber nachdenken und reif werden. Das ist auch eine Methode des Feindes. Sondern Gott möchte durch den Dienst der Hirten und Lehrer, dass die, die gläubig geworden sind, beständig wachsen in ihrem geistlichen Verständnis, in ihrer Vollerkenntnis des Herrn Jesus. Sie sollen hinwachsen zum Haupt hin, hinwachsen zu Christus. Das ist Gottes Plan, ihr Lieben. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott möchte, dass wir hinwachsen zu unserem himmlischen Haupt hin. Dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist ein verwandter Gedanke, gleichgestaltet seinem Ebenbild, dass Christus in uns Gestalt gewinnt und dass wir solche werden, die den Herrn Jesus immer lieber haben, dass uns sein Werk, seine Person immer größer wird und nicht etwa schaler, ferner, unsere Liebe erkaltet. Das kann nämlich auch passieren. Wir können auch wegwachsen von Christus weg. Wenn wir weltförmig werden, wenn wir lau werden, träge, eigensüchtig, dann entwickeln wir uns zurück. Dann geht es rückwärts statt vorwärts und weg von dem Herrn Jesus statt hin zu ihm. Es geht leider auch. Und wir müssen uns da manchmal prüfen und fragen, wohin wachse ich eigentlich? Wachse ich hin zu meinem Haupt oder von ihm weg? Ganz allmählich entferne ich mich von ihm. Meine Liebe wird kälter, mein Dienst wird weniger und oberflächlicher. Das gibt es leider. Möge der Herr schenken, wenn es bei jemand von uns der Fall ist, dass wir umkehren, dass wir Buße tun und ganz neu den Herrn Jesus suchen. Ja, wir sollen hinwachsen zum Haupt hin. Und dazu braucht es Diener Gottes, die in einer geistlichen Gesinnung die Heiligen zurüsten. Wisst ihr, der Prediger, das ist sowieso noch die Frage, was ist das für ein geistlicher Dienst, aber der Verkündiger des Wortes ist nicht der Herr über die Gemeinde. Auch der Älteste nicht. Oder Vorsteher oder wie man ihn immer nennt. Nein, sondern sie sind Diener der Heiligen. Sie stehen unter den Heiligen. Die Heiligen stehen über ihnen. Einmal hat es jemand verglichen, diese Diener sind so wie die Leviten, die den Priestern Handreichung tun sollten, damit sie Gott gut dienen können. Und ich finde das ein sehr schönes alttestamentliches Bild. Ja? Also sie sind nicht die Obergeordneten über den Priestern, sondern die Priester waren ja drüber. Die Leviten waren ja Hilfsdiener, aber sie hatten eine große Bedeutung. Ohne sie konnten die Priester ihren Dienst auch nicht tun. Und so sollte der Bibellehrer, der Hirte, sie sollten solche sein, die den Heiligen dienen, damit sie den Herrn Jesus immer mehr erkennen, ihn mehr lieben, ihm in der Praxis gehorchen und nachfolgen, dass sie wirklich geistlich wachsen und mündig und fest werden im Glauben. Das sollte das Bestreben jedes Dieners sein. Das Gebetsanliegen, das er jeden Tag vor Gott bringt. Und das andere ist, für das Werk des Dienstes, dass Gott der rechte Dienst dargebracht wird. Das sollte auch ein Bestreben sein. Wir haben das schon gehört, die höchste Berufung der Gemeinde ist der Priesterdienst, nicht die Evangelisation. Der Priesterdienst für den Herrn. Und für diesen Dienst müssen die Heiligen zugerüstet werden. Sie müssen lernen, was wahre Anbetung bedeutet und das zum Beispiel auch unterscheiden können von dem heutigen falschen Lobpreis, der falschen Anbetung, die immer schlimmer um sich greift in den heutigen Gemeinden. Sie sollen lernen, was wahre Dienst ist, dass der mit Selbstverleugnung verbunden ist, mit Opfern, nicht mit Selbstverwirklichung, dass man selber groß rauskommt. Solche Dinge muss man lernen. Dadurch wird das Werk des Dienstes immer besser. Ist es unser Ziel, dass unsere Gemeinden den Herrn Jesus immer mehr erkennen und lieben, sie ihm immer wirksamer dienen, Priesterdienst tun, dass immer mehr Geschwister zum Beispiel auch vertieft beten und den Herrn anrufen und Fürbitte tun, dass das wächst und zunimmt, statt abzunehmen, wie es in den meisten Gebetsstunden der Gemeinden leider so schleichend der Fall ist. Ja, für die Erbauung des Leibes des Christus. Also dieser Leib muss auf der Erde aufgebaut werden. Geistlich ist er bereits vollkommen vor den Augen Gottes und des Herrn, aber auf der Erde hat er noch manche Mängel. Er muss wachsen. Die einzelne Gemeinde muss wachsen. Und zwar immer wieder neu. Da sterben ältere Geschwister und gehen heim zum Herrn. Es kommen Junge dazu, die haben noch nicht das geistliche Verständnis. Wisst ihr, diese Aufgabe haben wir immer wieder neu. Epheser 4. Wenn eine Gemeinde gesund ist, dann haben wir sie immer wieder neu. Bei denen, die nachkommen. Ja? Die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ach, da könnte man manchmal weinen. Wenn man sieht, wie es in der Gemeinde so zugeht, wie weit wir von dieser Einheit des Glaubens und der Vollerkenntnis des Christus weg sind. Durch verschiedene Schulen und Lehrmeinungen, durch Theologen, durch die Wirkung des Fleisches ist es leider sehr eingeschränkt bei uns. Und doch sollte es auch ein Ziel sein, dass die Gläubigen immer mehr gefördert werden, dass sie miteinander immer mehr den Herrn Jesus kennenlernen und auch eine gemeinsame Überzeugung haben von dem, was der Herr ist, wer er ist, wie wir ihm dienen können. Dazu soll die Lehre dienen. Das wird nicht erreicht durch seelische Massage, durch irgendwelche menschliche Mittel, sondern es wird erreicht durch die Lehre, indem wir das Wort Gottes lehren, im Zusammenhang lehren, die gesunde Lehre der Apostel ausbreiten. Das ist das Entscheidende. Zum Thema Lehre. Was ist die Lehre für die Gemeinde in erster Linie? Das ist ein Problem im Pietismus. Viele Pietisten würden sagen, die Evangelien. Ich würde sagen, tut mir leid, die Evangelien gehören dazu, aber sie sind nicht das Kernstück der Lehre Christi für die Gemeinden. Warum nicht? Nun, weil die Evangelien die Lehre des Herrn Jesus für die jüdischen Jünger in Israel enthalten. Und der Herr selber hat gesagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Wenn der Geist kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit führen. Ja? Und das bedeutet, diesen jüdischen Jüngern konnte der Herr die Wahrheiten über das Geheimnis der Gemeinde nur ganz ansatzweise verkündigen. Es sind viele wichtige, wertvolle, grundsätzliche Dinge gesagt in den Evangelien, aber die besondere Lehre, wie die Gemeinde Jesu Christi zu handeln, zu dienen hat, finden wir in den Briefen der Apostel. Das war die Einlösung dieser Verheißung. Und wisst ihr, damit wollen wir aufpassen auf die Verführung und die Demagogie mancher Leute. Manche Leute sagen, ich folge Jesus, aber nicht Paulus. Was ist denn das? Das ist Bibelkritik. Das ist eine ganz raffinierte Verleugnung der Tatsache, dass der Apostel Paulus nichts aus sich selbst gesagt hat, auch in der Frauenfrage. Er hat überall das verkündigt, was der erhöhte Herr Jesus Christus ihm direkt gesagt hat. Er war inspiriert. Ja? In Amerika gibt es eine schlechte Sitte. Da gibt es Bibeln, da heißt es Words of Christ in Red. Die Worte Christi sind rot gedruckt. Und da sind dann immer die wörtlichen Zitate in Evangelien drin. Und da sage ich, die müssten das ganze Neue Testament rot drucken. Weil die Briefe des Apostels Paulus sind auch die Worte Christi. Oder wie lest ihr das in 1. Korinther 14? Wenn einer ein Prophet ist oder Geist begabt, so erkenne er, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Also, es gibt's nicht. Wer nicht an Paulus festhält, der verrät Jesus Christus. Punkt. Der Apostel Paulus im Besonderen und die Apostel im Allgemeinen haben uns die Lehre der Apostel gegeben in den Briefen. Und das ist der Schlüssel für neutestamentlichen Gemeindebau, dass wir die Briefe studieren und die Briefe umsetzen in die Praxis. Das ist das Wort des Herrn, dem wir folgen. Und die Evangelien dürfen wir auslegen und verstehen im Licht der Briefe. Genauso das Alte Testament dürfen wir auslegen und verstehen im Licht der Briefe. Die Briefe des Neuen Testaments sind die höchste Form der Offenbarung, in der Christus zu uns geredet hat. Das ist mal einfach vielleicht so zum Nachdenken, das sage ich jetzt mal einfach so, aber ich denke, ihr könnt es aus der Bibel nachvollziehen. Ja? Sie blieben in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft im Brotbrechen und in Gebeten. Ja? Also, es ist ganz klar, diese Erkenntnis, die Vollerkenntnis des Christus, die finden wir vor allem auch, indem wir die Briefe des Apostels Paulus studieren. Nicht nur lesen, studieren, miteinander vergleichen, Epheser und Kolosser. Da kommen Zusammenhänge raus, Reichtümer, Schätze. Das brauchen wir. Das ist genau die geistliche Speise, die der Geist Gottes uns zugedacht hat als neutestamentliche Gemeinde, damit wir wachsen können. Wir brauchen die gesunde Lehre. Gesunde Lehre heißt nicht, dass wir irgendwelche Lieblingsstellen aus dem Zusammenhang rupfen und daraus dann irgendwelche fantasievollen Auslegungen ableiten. Sondern gesunde Lehre bedeutet, dass wir die Schrift mit der Schrift vergleichen, die verschiedenen Schriftstellen zu einem Thema miteinander vergleichen und dann in redlicher Auslegung schauen, wo ist eine übereinstimmende Lehre, die alle Aussagen der Schrift in ein glaubwürdiges, übereinstimmendes Ganzes bringt, weil der Heilige Geist widerspricht sich nicht. Wenn ich für eine Lehre 4 Bibelstellen pro habe und 2 dagegen, dann ist es keine biblische Lehre. Deswegen auch die Allversöhnung zum Beispiel, da könnte man 3, 4 Stellen nehmen, wenn man die aus dem Zusammenhang reißt, könnte man meinen, es gibt eine Allversöhnung. Wenn wir aber die ganzen Stellen studieren, wo auch von einer ewigen Verdammnis die Rede ist, dann ist es glasklar, es gibt keine Allversöhnung. Es gibt ein ewiges zu spät, es gibt entweder ewige Verdammnis oder ewige Errettung. Ja? Da müssen wir aber alle Schriftstellen im Zusammenhang studieren und nicht nur eine rausreißen. So machen es auch die Charismatiker, so verführen sie ihre Leute. Sie immer auf einer Sache rumreiten und die anderen Sachen, die dagegen sprechen, die verschweigen sie. Und deswegen brauchen wir die Einführung in den ganzen Ratschluss Gottes. Ich habe es gestern schon mal gesagt, Apostel Paulus sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Nicht nur ein paar Lieblingsthesen, ein paar ausgewählte Sonderthemen. Das bedeutet Erbauung der Gemeinde. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Ihr Lieben, in den heutigen Gemeinden gibt es leider viele geistlich unmündige Christen. Das liegt zum Teil auch an unbiblischen Strukturen. Das liegt daran, dass man sagt, ja, die Predigt, das kann ja nur der Herr Pfarrer tun, weil er studiert hat und weil er ordiniert ist. Es tut mir leid, aber im Neuen Testament lese ich nichts von solchen Dingen, sondern ich lese, dass Brüdern, und zwar ganz normalen Brüdern, die im Leben stehen, im Beruf stehen, Gott eine Gnadengabe gibt, sie in seine Schule nimmt und sie befähigt, die Bibel zu verkündigen. Das gab es übrigens im Pietismus auch, zumindest bei den Schwaben gab es die Stund. Und da saßen da vorne ein paar Brüder und es waren Bauern meistens und Handwerker, Leute, die bis vielleicht 10 Minuten vorher noch im Stall gemistet haben und die dann hinsaßen und haben die Bibel aufgeschlagen und haben sie ausgelegt. Und es war ganz sicher mehr zur Erbauung als viele Dinge, die da von ganz hochwürdenmäßiger Seite von der Kanzel runterkamen. Ja? Also das war eigentlich in manchen Zeiten lebendiges Wissen, auch der Methodismus. Andere Strömungen haben diese sogenannten Laienprediger gekannt, die oft viel mehr Segen und Vollmacht hatten als der Klerus und die studierten Theologen. Daraus können wir etwas lernen. Ja? Also Unmündige, wir können nicht sagen, oh, der Prediger da vorne wird schon alles richten. Ich kann ihn ja dann kritisieren, wenn mir was nicht gefällt. Ja? Das ist die Haltung eines Unmündigen. Ein Mündiger ist jemand, der zum Beispiel seine Bibel mitnimmt und nachschlägt und sagt, stimmt das auch, was der da sagt? Ja? Was steht denn da in dem anderen? Jetzt möchte ich mal gucken, ist das wahr, was der da sagt? Ist das eine einseitige Behauptung? Ja, der dann nachschlägt nach der Predigt und sagt, was hat er jetzt heute gesagt? Ich möchte es doch nochmal wissen. Ja, das ist mündig sein. dass wir selber mit beurteilen, dass wir aber auch beten für unsere verkündigenden Brüder, dass der Geist Gottes sie leitet, sie auch bewahrt vor den Verführungen der heutigen Zeit, dass wir vom Herrn alles erwarten, aber dass wir auch in der Lage sind, von der Bibel her Dinge zu prüfen und zu beurteilen. Das heißt Mündigkeit, Stabilität, dass wir unser eigenes Standvermögen haben. Für manche Leute, wenn der Prediger vom Glauben abfällt oder der Gemeinschaftsleiter in eine andere Richtung geht, dann ist die ganze Welt zusammengebrochen, die wissen nicht mehr, wo sie hin und her sollen oder laufen einfach mit, anstatt zu sagen, Moment mal, ich habe in meiner Bibel 20 Jahre was anderes gelesen, wieso soll ich jetzt plötzlich meine Meinung ändern, weil jemand da vorne seine Meinung ändert. Versteht ihr, das ist Mündigkeit, dass wir selber gegründet sind in Christus und in seinem Wort. Das hat zum Beispiel ganz praktische Dinge, sage ich immer wieder mal. Lest die Bibel von vorn bis hinten durch. In einem Jahr möglichst, von vorn bis hinten. In der Schlachterbibel, aus der ich predige und die ich mit revidieren durfte, haben wir 3 Bibellesepläne veröffentlicht, in denen man auf verschiedene Weise einmal im Jahr durch die ganze Bibel kommt. Man kann aber auch noch einen 4. oder einen 5. nehmen. Aber schaut, wenn ihr nicht in der Bibel gefestigt seid, wenn ihr immer nur auf euren Lieblingsstellen rumreitet, wie ist denn das mit euren Bibeln, wenn man die jetzt einfärben würde, wie oft ihr schon was gelesen habt, gäbe es da viele weiße Flecken, wo ihr noch gar nie wart, in den Chronikbüchern, 4. Mose. Ja? Das wäre aber schlecht. Wisst ihr, wir müssen lernen, den ganzen Ratschluss Gottes kennenzulernen und das heißt einfach Fleißarbeit, die Bibel von vorn bis hinten lesen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und was passiert dann? Wisst ihr? Dann fängt in eurem Hinterkopf an, wenn ihr eine Bibelstelle hört in einer Verkündigung, dann leuchten hier, da, dort, oft Altes Testament, Neues Testament, Offenbarung, dann leuchten Bibelstellen auf. Dann kommen euch Dinge in Erinnerung, die ergänzend sind zu der einen Bibelstelle, über die geredet wird. Dann entdeckt ihr Linien und Zusammenhänge in der Schrift. Das ist nämlich Lehre. Nicht, dass ich die Dinge wie in einem bunten Flickenteppich durcheinander aneinanderreihe, sondern dass ich zuordnen kann, was gehört zusammen. Dass ich die heilsgeschichtlichen Linien erkenne. Und das kann ich nur, wenn ich die Bibel 2, 3, 4 Mal gelesen habe am Stück durch. Und wenn man sie dann 20 Mal gelesen hat und 30 Mal, dann wird man immer noch Neues entdecken. Und der Prediger Spurgeon hat sie, glaube ich, über 120 Mal gelesen in seinem Leben. Und er hat bekannt, dass er immer noch staunend vor den Tiefen und Schätzen dieses Wortes steht. Und ganz klar weiß, er kann es nie ausschöpfen. Das möchte ich euch ermutigen. So sollten wir die Bibel lesen. Und wenn wir es in einem Jahr nicht schaffen, dann lieber in 2 Jahren einmal durch die Bibel, als dass wir mittendrin aufgeben und es gar nicht machen. Aber Mündigkeit hat etwas zu tun mit dem Ratschluss Gottes. Damit, dass wir die Bibel kennen und darin gefestigt sind und darin vertraut umgehen können. Das ist der eine Punkt. Und dann ist eben auch wichtig, dass wir zu einer Reife kommen, in Christus gegründet, dass wir nicht mehr unsicher sind. Wisst ihr, es gibt manche unsichere Seelen, die haben keine Heilsgewissheit. Und wenn dann irgend so ein Heiligungsprediger kommt und sagt, wenn du nicht genauso heilig lebst wie Christus, dann gehst du in die Hölle. Dann erschrecken die und sagen, oh, jetzt muss ich mich an den halten. Nur an seinem Zipfel komme ich vielleicht noch in den Himmel, sonst bin ich verloren. Ja? Das sind manchmal so Dinge, da merkt man, wie viel Unreife, wie viel Not ist in der Gemeinde Jesu Christi. Wie viel Unsicherheit, weil man sich nicht auf Christus gründet, sondern auf Traditionen und Menschen. Und wir sollen auf den Felsen, auf Christus gegründet sein. Und jeder Dienst im Reich Gottes muss dieses Ziel haben. Wehe, wenn da jemand sagt, die Leute müssen sich auf mich gründen. Die müssen mich als Prediger verehren oder als Oberhaupt und Leiter. Und so sind zum Beispiel die charismatischen Gurus, die sagen, ich bin der Heilsvermittler, ich bin ganz nah am Herzen Gottes. Wenn du dich an mich hältst, dann wirst du den Segen empfangen. Das ist teuflisch. Das ist Zerstörung der Gemeinde und nicht Auferbauung. Auferbauung ist nur dort, wo wir den Geschwistern helfen, immer mehr an Christus zu hängen, immer mehr von Christus abhängig zu sein, in ihm fester gegründet zu sein, sodass sie immer unabhängiger von uns werden. Das sollte unser Ziel sein. Ja, wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist. In allen Stücken. Geistliche Reife hat etwas mit Vielseitigkeit, mit Ausgewogenheit zu tun. Manche wachsen nur in einem Stück und da wachsen sie mit Entschiedenheit und Einseitigkeit und es gibt trotzdem keine wirkliche Reife. Weil wir müssen in verschiedenen Dingen wachsen. 2. Petrus, ist interessant, ne? Diese verschiedenen Eigenschaften. Weil Gott uns alles gegeben hat in seiner Kraft, was zum Leben und zum gottesfürchtigen Wandel nötig ist, deshalb reicht da. Und dann kommen so verschiedene Eigenschaften, die sich einander ergänzen. Und die alle brauchen wir, wenn wir reif werden wollen. Also das gehört auch mit zu diesem Dienst. Und dann dieses Bild wieder des Leibes. Wir können nicht als Einzelkämpfer wachsen. Bis zum gewissen Grad schon müssen wir auch als Einzelne wachsen. Aber gewisse Aufgaben in unserem geistlichen Wachstum können wir nur als eine funktionierende Leibesgemeinde miteinander erfüllen. Wir brauchen den anderen, der uns Handreichung tut. Und wir leben heute in einem stolzen individualistischen Zeitalter, wo man sagt, ich und Gott und die anderen, was habe ich mit denen zu tun? Das ist aber keine richtige Denkweise. Ja? 1. Korinther 12 heißt es, schau her, wenn du Fuß bist, du brauchst die Hand, du brauchst das Auge, ja? Du brauchst das Ohr. Überheb dich doch nicht. Du brauchst alle die anderen auch. Nur gemeinsam könnt ihr funktionieren als Leib. Und auch das darf uns in Erinnerung bleiben. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, dann kann man nicht sagen, ich bin hier der Prediger und ich ziehe hier meine Gabe durch und was mit der Diakonie ist und mit den anderen Diensten, das ist mir wurscht. Ja? Ich übertreibe das jetzt mal, aber so ruiniert man eine Gemeinde, anstatt sie zu erbauen. Ich muss sagen, ich bin ein Diener, der eine begrenzte Gabe hat und ich bin so darauf angewiesen, dass es da noch 7, 8, 9, 10, 20, 30 Geschwister gibt, die auch ihre Gaben in den Dienst mitbringen, damit das Ganze erbaut wird. Ich bin nicht der Allesmacher, der alles kann und tut. Das ist auch so eine moderne, fleischliche, weltliche Tour, dass man auf den einen Obermacher, den Pastor, Prediger, wie man es immer nennt, vertraut und baut und nicht auf das Konzert der vielen von Gott Begnadigten. Das passt nicht, kommt kein richtiger Gemeindebau zustande. Aber wichtig ist, dass wir alle unser Zentrum unseres Lebens das Haupt haben. Von ihm aus geht es alles. Wir dienen einander. Und dann geschieht Auferbauung in Liebe. Das vielleicht so als Grundsatz. Ich möchte aber schon noch mal auch ein bisschen konkreter auf diese Frage der Zubereitung der Gemeindemitarbeiter eingehen. Was gehört da dazu? Ich habe es vorher schon genannt, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich vergeblich die daran bauen. Das heißt, alles Wachstum, alle Auferbauung geht vom Herrn aus. Wir können nicht mit menschlicher Ausbildung, mit Aktionsplänen, auch nicht mit Wachstumsstufenplänen, wie das heute so gern gemacht wird. Ja, hier Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Rick Warren ist da so ein Meister in so Unternehmensplanentwürfen und Managementmethoden. Ja, das ist nicht göttlich, das ist nicht geistlich, sondern das ist Fleisch und Welt. Es zerstört die Gemeinde, es erbaut sie nicht. Der Herr ist der Meister, der alles wirkt. Und das Wachstum des Leibes, interessant, 1. Korinther 3, 6, da lesen wir etwas, wie dieses Wachstum geschieht. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Da heißt es, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Das Wachstum des Leibes geschieht organisch. Wir haben gerne so einen Architekten, der sagt, oh, in 2 Wochen ziehe ich dieses Hochhaus hoch. Ach, da brauchen wir nur genügend Arbeiter und Maschinen und dann pushe ich das hoch. Ja, so sieht es auch meistens aus, dann bricht es irgendwann mal zusammen. Aber organisches Wachstum braucht Zeit. Das weiß zum Beispiel der Bauer, der kann nicht sagen, wo ist der Turboweizen, der schon in 2 Wochen die reife Frucht bringt. Gott sei Dank gibt es sowas noch nicht. Sondern der muss einfach warten. Sonne, Regen, Tag um Tag. Und der Bauer weiß, ich kann es nicht machen, ich kann nicht den Weizen rausrupfen, solange er noch grün ist. Ich muss warten, bis durch Gottes Gnade die Frucht reif geworden ist. Und diese Geduld, diese geistliche Gesinnung, diese Abhängigkeit von Gott, die fehlt im Zeitalter des Machertums. Wir wollen es gerne selber richten. Ja? So Schnellkurse, Schnellbleichen sind bei uns beliebt. Und es geht nicht. Das Wachstum des Leibes ist organisch, es erfolgt wachstümlich. Gott behält sich vor, wie schnell er das gehen lässt. Und wir können es nicht künstlich antreiben. Sonst geht etwas kaputt. Und das ist ganz wichtig. Gott ist auch der, der das Gedeihen gibt. Wir sind von ihm abhängig. Die Gemeinde ist keine menschengemachte Organisation, in der Menschen etwas produzieren, sondern in der Gemeinde bringt Gott kostbare geistliche Frucht hervor, wenn wir ihm Stille halten und wenn wir ihm gehorsam sind. Das ist geistliches Wachstum. Was eben auch wichtig ist, dass wir eine geistliche Gesinnung haben im Dienst für den Herrn. Daran fehlt es oft am allermeisten. Viele Mitarbeiter in der Gemeinde sind kleine Könige, sind kleine Obermacher und jeder will gerne selber die entscheidende Rolle spielen und achtet auch vielleicht darauf, bin ich auch genügend beachtet worden, bin ich im letzten Jahresbericht auch lobend hervorgehoben worden mit meinen Bemühungen, sonst bin ich beleidigt und ziehe mich zurück und was nicht alles. Und da finden wir im Philipperbrief ganz interessante Ausführungen, wie unsere Gesinnung sein sollte, wenn wir dem Herrn dienen in seiner Gemeinde. Das ist etwas, das könnte einen auch manchmal weinen machen, wenn man das liest und die Realität in den Gemeinden dazu sieht. Aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Gottes Wort gibt den Maßstab vor. Ganz egal, wie weit wir davon abweichen, Gottes Segen liegt immer dort, wo wir beginnen, unser Versagen zu bekennen und anfangen, darauf hinzuarbeiten, dass Gott mit uns zum Ziel kommt. Ich lese mal Philipper 2 ab Anfang. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ich hoffe, das spricht zu uns. Nicht, dass wir da irgendeinen Bruder oder eine Schwester in Gedanken haben, wo wir sagen, oh, der hätte das mal sehr nötig. Sondern wir haben dieses Wort nötig, oder? Ganz persönlich. Es zeigt uns auf, dass bei uns etwas oft nicht stimmt. Dass wir oft nicht diese Gesinnung haben. Gibt es untereinander Ermahnung in Christus? Ich habe schon gestern gesagt, wir lassen uns nicht gerne ermahnen von unseren Brüdern und Schwestern. Nehmen wir das an? Lassen wir uns korrigieren? Gibt es Zuspruch der Liebe? Das gibt es manchmal leider auch zu wenig in unseren Gemeinden. Dass da jemand auf den anderen zugeht und sagt, du hör mal, ich habe einfach den Eindruck, du bist in deiner Nachfolge aus dem Tritt geraten. Erzähl mal, was ist los? Lass dich doch ermutigen. Der Herr Jesus will dir helfen. Na, solche Gespräche, ich weiß nicht, wie oft sie noch geführt werden. Sie müssten eigentlich ziemlich oft geführt werden bei uns, ja, weil wir alle immer mal wieder aus dem Tritt geraten. Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Oh, es gibt viel Selbstgerechtigkeit. Weil wir zu wenig Zerbruch erleben, zu hochmütig sind, sagen wir, naja, so wie der Bruder oder die Schwester, ja, das würde ich ja nicht fertig bringen. Ich bin immerhin schon so weit und gefördert. Ja, das ist nicht Herzlichkeit und Erbarmen. Herzlichkeit und Erbarmen dass ich sehe, wenn ich vielleicht etwas anders reagieren kann als der Bruder, der da gefehlt hat, dann ist es nur Gottes Gnade. Ich bin genauso zu allen möglichen Fehlern fähig, wie die anderen auch, die sie vielleicht jetzt begangen haben. Und deswegen darf ich priesterlich zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich über, nicht über den Bruder XY alleine, sondern über mich und ihn. Kennen wir die Gebete von Daniel und Nehemia und Esra? Studiert es mal. Ist immer im 9. Kapitel. Und diese Gebete haben etwas Interessantes als Besonderheit. Immer ist es so, dass diejenigen, die eigentlich heilig und gerecht waren und gar nicht so mit Schuld an dem Schuld des Volkes und dem Versagen, dass sie sich mit drunter stellen. dass sie sagen, ich selbst und meine Väter, auch wir haben gesündigt. Und dann sagen sie aus dieser Position von unten her, erbarme dich über uns alle. Wisst ihr, das ist eine Gebetshaltung, die bringt Vollmacht, die bringt Frucht. Wenn man nur sagt, Herr, korrigiere doch endlich mal diesen Bruder da, bring ihn doch zurecht. Glaubt ihr, das wird erhört? Ich glaube, der Herr wird uns eher Korrektur schicken, wenn wir so beten. Ja? Weil wir noch einen dicken Balken in unserem Auge haben. Versteht ihr? Das ist oft die Not. Wir müssen lernen, uns drunter zu stellen unter das Elend, das oft in der Gemeinde herrscht. Unter das Zu-Kurz-Kommen, das Zurückbleiben hinter dem Vollmaß des Christus, hinter Epheser 4, wenn wir es so sagen wollen. Ja? So kommen wir zum Wachstum. Nicht indem wir sagen, na, der ist schuld und der ist zurückgeblieben und ich bin ja eigentlich noch einer von den Fortgeschrittensten. Ja? Mag sogar sein, aber mit der Haltung blockierst du Gottes Gnade und Barmherzigkeit für dich selber und für die anderen. Du kannst nicht priesterlich beten. Was hat Mose gesagt? Herr, erbarme dich über das Volk. Wenn nicht, dann tilge mich selbst. Es erschreckt uns, aber das ist die Gesinnung Christi. Das ist die Gesinnung des Apostels Paulus. So kommen wir zur Vollmacht im Gebet um Missstände und Nöte, indem wir uns selber mit drunter stellen. Ja, und dann kommen die Dinge. Ach Herr, wenn es doch wenigstens zwischen zwei und drei so wäre, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe seid, habt einmütig und auf das eine bedacht seid. Auf was sollen wir denn bedacht sein? Dass der Herr Jesus zu seinem Ziel kommt. Dass der Herr Jesus geehrt wird und groß wird. Nicht ich, nicht mein, nicht, sondern dass der Herr Jesus groß wird in seiner Gemeinde und seine Ziele erreicht werden. Wenn allen von uns das im Herzen brennt, dann haben wir Herrlichkeit in der Mitarbeiterschaft. Dann haben wir Vollmacht und Segen. Und wenn das ausbleibt, dann müssen wir uns mal fragen, wie weit sind wir eigentlich von dieser Einstellung entfernt? Eines Sinnes, in Lauterkeit dem Herrn Jesus zu dienen. Nicht mit menschlichen Methoden, auf den geistlichen Wegen, die das Neue Testament uns weist. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Ja, da ist Selbstprüfung angesagt, bei dir und bei mir, ihr Lieben. Wo tue ich noch etwas aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz? Ich bin so froh, dass ich, als ich aus der Pfingstbewegung rauskam, hat Gott mich zerbrochen. Und er hat mir gezeigt, dass die Wurzel, dass du verführt wurdest, das war meine Schuld. Ich war ehrgeizig, ich war furchtbar hochmütig. Und ich wollte gerne einer von diesen großen Typen sein, die auch die Worte Gottes ausbreiten, Propheten. Das hat mich in die Charismatik letztlich reingebracht. Und dann hat Gott mich ganz klein machen müssen, dass ich zum Schluss wirklich gesagt habe, Herr, und wenn ich nur der Allergeringste bin irgendwo, Hauptsache ich darf bei dir bleiben und dich erkennen und irgendwie aus dem Schlamassel rauskommen. So, ich war wirklich unten am Boden und es war ganz, ganz nötig. Und heute fehlt es oft an diesem Zerbruch, an dieser Demütigung. Wir laufen Gott aus der Schule. Wenn er uns mal in Leiden, in Zerbruch, in Schwierigkeiten reinbringen will, dann sind wir ganz schnell weg. Das kannst du machen. Aber entweder muss dich Gott dann wirklich laufen lassen oder er muss dich in die nächste Schulstunde stecken, wo dieselbe Lektion vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger angeboten wird. Ja? Wir können Gott nicht aus der Schule laufen. Wenn wir Mitarbeiter sein wollen, dann müssen wir in der Schule Gottes ausharren und in Demut eine geistliche Gesinnung lernen. Die haben wir nämlich leider nicht von Natur aus. Ja? Nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Mitarbeiterschaft und Dienst für den Herrn hat etwas zu tun mit dem Tod des Eigenlebens. Das mag man heute auch nicht mehr gerne hören. Das ist doch unattraktiv, da verscheuchst du doch alle Mitarbeiter, wenn du sowas verkündigst, oder? Ja, aber der Herr Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, nicht der verwirkliche sich selbst, der verleugne sich selbst. Wer sein Leben, seine Seele, sein seelisches Eigenleben verliert, der wird es gewinnen. Ist das die Bedingung von Jüngerschaft oder nicht? Neutestamentlich von der Lehre her sagt der Apostel Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und doch lebe ich, er hat ja den Brief geschrieben, er war ja lebendig, er war nicht tot, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Römer 6, hineingetauft in den Tod Christi, eins gemacht mit der Auferstehung. Wisst ihr, das war der tödliche Betrug in der Pfingstbewegung, als ich drin war. Wir wollten die Kräfte des Auferstehungslebens Christi, aber wir waren nicht bereit, den biblischen Preis zu bezahlen nach Römer 6, nämlich mit Christus gestorben, gekreuzigt, dem Eigenleben gestorben, dem Fleisch. Galater 6, die Welt ist mir gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt. Das wollten wir nicht, sondern wir wollten die Kräfte auf dem billigen Weg. Und da haben wir die falschen Kräfte angezapft. Mein Volk hat mich, die Quelle lebendigen Wassers, verworfen und sie haben sich riesige Zisternen gegraben, die das Wasser nicht halten. Das Volk Gottes zapft heute von fremden Quellen, wo sie angeblich auf einem leichten Weg die Auferstehungskräfte bekommen. Und es sind falsche Kräfte, betrügerische Kräfte. Die wahre Kraft des Heiligen Geistes bekommt der, der lernt, sein Eigenleben in den Tod zu geben, als mit Christus gekreuzigt und auferweckt im Glauben zu leben, im Glaubensgehorsam. Das ist unpopulär. So etwas predigt man heute nicht mehr, sonst werden die Säle leer. Aber das ist immer noch die Wahrheit. Das ist immer noch der einzige Weg, wie wir auch zu Mitarbeitern werden können, die wirklich geistliche Frucht und geistlichen Segen verzeichnen können in ihrem Dienst. Ich sage es ganz offen. Ihr könnt es in der Bibel nachprüfen, ob es so ist. Aber darin liegt das Problem, dass wir alle gerne unser Ego pflegen, dass wir alle nicht gerne auf dem Weg der Selbstverleugnung gehen. Und heute gibt es so viele moderne Prediger, die uns sagen, liebe dich selbst, verwirkliche dich selbst, entfalte dich selbst und Christus segnet es alles und du hast alles, was du willst im Überfluss. Aber das ist eine Lüge. Das stimmt einfach nicht. Ja? Das ist das Christentum des breiten Weges. Und es führt nicht in den Himmel. Es bringt auch keine Frucht. Es bringt Scheinfrüchte, aber nicht die echte Frucht. Und da müssen wir unterscheiden lernen. Da müssen wir uns entscheiden, ob wir dem wahren Herrn Jesus Christus in wahrer Jüngerschaft dienen wollen. Und es ist immer ein Weg, wo das Eigenleben sterben muss. Und dann können wir, dann kann der Geist Gottes uns gebrauchen, dann können wir Frucht bringen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Das gilt auch für uns. Und es wird bis in alle Zeit und Ewigkeit so gelten, wie es im Wort geschrieben steht. Und jeder andere Weg ist einfach ein falscher Weg. Wir können uns überlegen, ob wir dem Herrn zu seinen Bedingungen nachfolgen, aber wir können uns nicht beschweren, wenn unser Leben letztlich in Ruinen endet, wenn wir meinen, wir könnten dem Herrn zu unseren selbstgewählten Bedingungen nachfolgen und das missachten, was in seinem Wort so klar geschrieben steht. Also das ist, denke ich, heute ganz, ganz wichtig, dass wir aufhören, im Fleisch zu handeln, dass wir wirklich Frucht bringen für den Herrn, indem wir Selbstverleugnung praktizieren, die Schule Gottes für unser Leben annehmen, dass wir solche sind, die wirklich auch Ausdauer haben. Das möchte ich vielleicht als letzten Punkt noch betonen. Ausdauer, standhaftes Ausharren, so haben wir das bei Schlachter übersetzt, dieses Wort Hypomonä, das im Neuen Testament so oft steht und das heißt eigentlich drunter bleiben unter der Last. Das ist ein interessantes Wort. Also Geduld trifft es nicht ganz. Standhaftes Ausharren ist schon besser. Drunter bleiben unter der Last, das bedeutet, solange mir der Herr eine Not auferlegt, ein Stachel im Fleisch, eine Anfechtung, einen schwierigen Bruder, mit dem ich zurechtkommen muss. Lauf nicht weg. Wirf diese Sache nicht von dir. Nimm sie als Schule Gottes von deinem himmlischen Vater an und bleibe unter der Last, bis Gott sie wegnimmt. Dann hast du nämlich die Lektion gelernt. Und dann gibt Frucht, Frucht des Geistes. Und wenn wir immer weglaufen, wenn wir immer unmündig bleiben wollen, egoistisch, dann gibt es keine Frucht des Geistes. So einfach ist es und so herausfordernd. Also standhaftes Ausharren. Bleibe in den Anfechtungen unter der Last, die Gott dir auferlegt. Vertrau dem Herrn, dass er dich rausführt, aber geh nicht einfach weg und renn nicht weg aus der Situation. Lass dich vom Herrn führen, bis er die Anfechtung beendet und dir grünes Licht gibt für den nächsten Schritt. Dann können wir wirkliche Frucht bringen. Ich möchte zum Abschluss noch ein Bibelwort lesen, das mich immer wieder ermutigt. Aus dem 1. Korinther 15 am Ende. Es ist gesagt im Hinblick auf die Auferstehung Jesu Christi. Das, was uns ermutigen kann, ist die Auferstehung unseres Herrn. Christus ist auferstanden aus den Toten. Christus hat in seiner Auferstehung den Tod überwunden, die Sünde, die Welt, den Satan. All das hat der Herr überwunden, auch unser Fleisch. Er ist der Sieger. Er ist der große Überwinder über alles. Das sagt das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs. Und dann am Ende sagt der Apostel Paulus, Vers 57 und 58, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wirkliche Arbeiter Gottes sind in der Gefahr, entmutigt zu werden. Das ist eine der Strategien des Teufels. Lass es doch bleiben. Die Leute erkennen es nicht an. Du hast eh keine Chance. Du erreichst eh nicht irgendwas Positives. Du kannst eigentlich besser aufhören und dir einen faulen Lenz machen und gucken, dass du deinen Lebensabend schön genießt, anstatt dich rumzuärgern mit den ganzen Gläubigen. Mach's doch mal so. Geh mal auf Mallorca für ein halbes Jahr. Spann mal aus von allem. Ja? Sag's mal so. Wisst ihr? Und der Geist Gottes sagt, schau, auch wenn es schwierig ist, auch wenn der Weg für dich noch gar nicht durchschaubar ist, Jesus Christus hat dir den Sieg schon gegeben. Er gibt ihn dir beständig. Den Sieg haben wir nicht in uns. Den haben wir nicht in unserer Tasche. Den haben wir manchmal überhaupt nicht vor Augen, sondern wir haben vor Augen vielleicht bloß ein elendes Chaos. Aber der Glaube schaut da durch. Der Glaube sagt, und trotzdem hat mein Herr Jesus den Sieg errungen. Und trotzdem gibt es einen Ausweg. Und trotzdem gibt es keine Anfechtung, aus der mein Gott und Vater nicht schon einen Weg bereitet hat, damit ich überwinden kann. Und dieser Glaube, der schaut nicht auf sich, der schaut nicht auf die Umstände, der schaut auf den erhöhten und verherrlichten Herrn. Das wünsche ich uns allen heute Abend, dass wir diesen Blick bekommen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich Wälle zerschlagen. Das war der Blick des David. Und so dürfen wir auch wissen, Christus hat den Sieg errungen. Wir haben diesen Sieg, wir dürfen Gott schon danken dafür. Darum, meine geliebten Brüder, das gilt vielleicht zuerst auch den dienenden Brüdern, den Ältesten, den Predigern, die Lasten am meisten zu tragen haben, dass sie doch neu Mut fassen im Blick auf den Herrn, dass sie sich nicht resigniert zurückziehen, sondern dass sie festbleiben. Festbleiben, sich nicht von der Stelle bewegen lassen. So wird es wörtlich ausgedrückt, dieser Begriff unerschütterlich. Ja, das ist so jemand, der sich weigert, sich wegschieben zu lassen. Wenn da so irgendein Hooligan rein will in den Raum, der versucht dann, den Ordner, der da steht, wegzuschieben, einfach beiseite zu schieben, damit der Weg frei ist. Ja? Und das ist jemand, der steht da und lässt sich nicht wegschieben. Das ist dieses Bild. Fest, unerschütterlich, unbeweglich, so dass wir uns nicht von unserer Stellung in Christus, von unseren Überzeugungen wegschieben lassen durch den Teufel. Wir bleiben da stehen, wo der Herr uns hingestellt hat und kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Dann wird er den Sieg geben. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Wir sind in Gefahr, manchmal abzunehmen, zu sagen, na, ein bisschen weniger tut es auch. Wir dürfen vorwärts gehen. Wir dürfen Mut fassen, weil der Herr Jesus den Sieg schon vollbracht hat. Und wir dürfen wissen, es gibt für all die Mühen, für all die Arbeit, für all das, was die Menschen gar nicht sehen, was man an verborgenen Anfechtungen durchmacht, dafür gibt es Lohn. Nicht hier auf der Erde, wie die modernen Christen immer wollen, ja. Ich will meine Belohnung hier und jetzt. Das ist wie die Babys, ja, die gerne immer sofort das Fläschchen haben wollen und nicht warten können 5 Minuten, bis man es gekocht hat. Dann schreien sie schon los. Sondern als reife Christen wissen wir, nein, unseren Lohn bekommen wir in der himmlischen Herrlichkeit. Hier bekommen wir vielleicht überwiegend Schwierigkeiten und Leiden, aber unser Lohn ist uns gewiss. Der Apostel Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Und jetzt steht mir bereit die himmlische Belohnung, der Siegeskranz. Lasst uns diese Zuversicht haben, dass wir auch die Mühen, die Kämpfe, die Anfechtungen auf uns nehmen im Dienst, besonders auch beten für die dienenden Brüder, die besonders angefochten sind. Aber es gilt jedem von uns. Wir wollen zunehmen im Dienst für unseren wunderbaren Herrn. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich im Herrn. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das Wort wird sich erfüllen. Das kriegt niemand hin, dieses Wort zunichte zu machen und zu erreichen, dass es sich nicht erfüllt. Oder? Dann lasst uns mit geistlichem Glaubensmut mitwirken an diesem Werk, dort, wo der Herr uns hinstellt. Er wird uns Kraft und Gnade geben. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, du wunderbarer Herr Jesus Christus, wir wollen dich rühmen und anbeten, denn du bist das Haupt des Leibes. Herr, nur weil du dich geopfert hast in deiner Liebe, weil du herabgestiegen bist von der himmlischen Herrlichkeit, dich selbst entäußert hast, dich geopfert hast am Kreuz für uns, nur deshalb können wir überhaupt hier stehen, nur deshalb können wir überhaupt hier dienen. Ach, lass uns das neu erkennen, dass es ein unwahrscheinliches Vorrecht ist, dir zu dienen, dass es eine Herablassung von dir ist, uns als Mitarbeiter zu gebrauchen, obwohl wir voller Mängel und Fehler und Schwächen sind. Aber genau solche irdenen Gefäße gefällt es dir zu gebrauchen. Lieber Herr, und schenk uns doch, dass wir all das Eigensüchtige, all die modernen falschen Lehren von uns wegtun, dass wir wieder ganz neu aus deinem Wort erkennen, die Bedingungen der Jüngerschaft, die Bedingungen wahren Dienstes, dass wir bereit sind, unser Eigenleben in den Tod zu geben, in Selbstverleugnung und ganzer Hingabe für dich zu leben, so wie du es möchtest. Dass wir bereit sind, den Dienst zu tun, den du uns anvertraust, egal ob er vorne geschieht oder im Hintergrund, ob er wichtig angesehen wird von Menschen oder unwichtig. Dass wir dieses Bewusstsein neu bekommen, dass jedes Glied des Leibes sein Teil dazu beitragen muss, damit der ganze Leib erbaut wird. Herr, und lass uns neu erkennen, wie wichtig es dir ist, dass wir geistlich wachsen und reifen. Dass wir zu dir hinwachsen, dass wir dich immer tiefer lieben und erkennen, dass unser Leben immer mehr auf dich ausgerichtet wird und auch von dir geprägt wird und dass du durch unser Leben ausstrahlen kannst zu anderen hin. Gib uns doch da Gnade und ganz neue Ermutigung in all den Widrigkeiten und Schwierigkeiten, die wir in der heutigen Zeit erleben, mit dir voranzugehen, dir von Herzen zu dienen. Du wirst uns einmal den Lohn geben in der Herrlichkeit. Lass uns diesen Blick, diese Hoffnung, diese Zukunftsperspektive haben. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir preisen dich und loben deinen wunderbaren Namen. Amen. Amen.